Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
So, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Fabian, ich hoffe, bei dir ist auch erstmal grundsätzlich alles gut. Ich habe gerade eine knackige Physiostunde hinter mir, muss sagen. Die hat es in sich gehabt. Aber das tut gut, einfach so den ganzen anderen Körper mal wieder zu bewegen. Aber bevor ich mich jetzt in meinem Krüppeldasein verliere, würde ich erstmal sagen, sollten wir mal uns freuen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich würde sagen, mit unserer letzten Folge am Donnerstag mit der KI-Bubble und wird sie bald platzen. Da haben wir jetzt zum Schluss noch gesagt, ja, wer weiß, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Und wirklich, die Folge ging ja am Donnerstag live und am Donnerstag hat man die ersten Anzeichen gesehen, dass wir Downside haben, also die Börse in den Werten, gerade Nvidia, ist seit Donnerstag eher unter Druck.
Aber vorher schon. Also das Ganze ging ja Dienstagmorgen, ging es ja los, dass die Börse runtergegangen ist. Das war ja tatsächlich da, wo wir gerade aufgenommen haben. Wir haben das dann gesehen bei uns Dienstagnachmittag, dass die Börse runtergeht. Wir waren also schon am Frontrun, aber das ging am Dienstag schon los. Donnerstag war, glaube ich, so der Höhepunkt. Da ging es nochmal richtig runter. Ja. Und Freitag gab es eine Gegenbewegung. Jetzt im Pre-Market, wir nehmen jetzt an dem nächsten Dienstag auf.
Also am 11. November. Ja,
am Dienstag, ne? Ja. Ja, jetzt im Pre-Market ist wieder rot. Gestern war leicht grün, aber es scheint jetzt wieder runter zu gehen. Und das hat auch neue Gründe. Da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, ja. Wieso. Und ja, es scheint so, als ob da ordentlich Druck jetzt drin ist.
Ja, es ist Druck auf dem Kessel und also jetzt muss man auch mal dazu sagen, jetzt ist das die zweite Folge, wo wir so ein bisschen so auch finanztechnisch unterwegs sind. Wir werden auch nachher bei Chimica 2 nochmal auf einen AI-Model ganz klassisch gehen, was da so aufgefallen ist, worüber wir reden wollen. Aber das ist jetzt ja auch alles KI-Thema, also wir betrachten das darf man vielleicht auch immer nicht vergessen, jetzt, wenn wir so ein bisschen Börse-Finanzkram machen, dann betrachten wir das immer aus der Sicht der KI-Bubble. Also das ist ja schon so ein bisschen unser Fokus. Das sollte also auf gar keinen Fall ganzheitlich betrachtet werden. Und wie letzte Folge auch schon gesagt, keine Finanzberatung, Anlage und Co. Macht eure Recherchen selber. Unabhängig davon, also womit ich vielleicht starten würde, was ich sehr spannend fand am Donnerstag, war ja OpenAI. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, OpenAI 1,5 Billionen in Deutsch gesprochen, Schulden, also 1500 Milliarden Zusagen, wo man sich fragt, wie wollen die das je bezahlen? Unmöglich. Und jetzt kam so ein bisschen im Nachhinein raus, dass von vornherein Sam Altman so ein bisschen darauf spekuliert hat, quasi too big to fail, dass die Regierung mit einspringen wird und dann quasi die Schulden so ein bisschen umlagert und so ein bisschen unterstützt, das alles mit zu bezahlen. Und der Plan ging nicht auf.
Das ist jetzt die Lesart, die du daraus liest.
Das,
ist natürlich nicht das, was öffentlich gesagt wurde, sondern öffentlich wurde gesagt von der CFO von OpenAI, also von der Finanzchefin, ja, da wurde sie auch gefragt, wie wollt ihr das denn jetzt finanzieren? Und da hat sie gesagt, ja, wäre schon gut, wenn vielleicht die Regierung da auch mal die Sicherheit geben könnte und bürgen könnte für uns. So, das hätte zwei Vorteile für OpenAI. Zum einen, man wüsste, ja, zur Not zahlt die Regierung. Und das würde auch dafür sorgen, dass die weniger Zinsen bezahlen. Weil wenn du dir jetzt einen Kredit holst, Alex, dann zahlst du mehr Zinsen, wenn du keinen Bürgen hast. Wenn du einen Bürgen hast, der finanzkräftig ist und die US-Regierung gilt ja so als, hat die beste Bonität überhaupt, weil es einfach der Staat ist, dann würdest du nochmal weniger Zinsen zahlen. Das heißt, es hätte kurzfristig für OpenAI einmal die Chance, weniger Zinsen zu zahlen und dazu würden sie natürlich viel leichter noch neues Kapital bekommen. Weil was sich jetzt schon abzeichnet, ist, dass ich glaube, jede Bank mit einem Hirn scheut sich, glaube ich, langsam Geld in OpenAI zu pumpen und da Kredite zu vergeben. Die Deutsche Bank hat ja schon gesagt, sie suchen jetzt, weil sie so stark in Data Center investiert haben, suchen sie einen Gegenpart, einen Hedge. Also sie suchen eine Absicherung und da überlegt man jetzt, ob man nicht ein Papier schafft, wie damals die Credit Default Swaps, die CDS, ob man nicht ein ähnliches Papier schafft, was als Versicherung dagegen gilt. Oder ob man AI-Aktien shortet. Das ist eine offene Diskussion gerade innerhalb der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank, die ja damals auch schon die CDS aufgekauft hat früh, weil es da einen Banker gab, der auch gesagt hat, die Bubble platzt. Sie waren aber gleichzeitig auch ein ausgebender Teil der CDS. Also sie haben auch damals die Credit Default Swaps verkauft und waren dadurch natürlich auch von der Bankenkrise betroffen. Sie hatten da noch so einen kleinen Hedge mit drin.
Ganz kurz dazu. Nochmal zu dieser OpenAI-Thematik. Das war ja schon so eine inoffizielle Sprechart, würde ich mal sagen. Also natürlich ist es nur eine Mutmaßung, die ich jetzt geäußert habe, dass deren Plan von vornherein sozusagen war, die Absicherung der Regierung mit ins Boot zu holen. Aber ein Stück weit kommuniziert und ein kleines Paper dazu gab und / gibt es ja.
Ein Dokument wurde dann geleakt,
genau, wo das drinsteht.
Dass man bitte darum bittet.
Ja, und die Regierung hat halt aber gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann war richtig Feuer im Markt und auch in der kleinen Ex-AI-Bubble. Weil natürlich das von allen irgendwie aufgegriffen wurde und man dann erstmal auch, also ich persönlich auch erstmal realisiert habe, was war denn der Plan hinter den 1,5 Billionen Schulden und wie will man das überhaupt machen? Das war ja auch ein Thema, womit wir uns letzte Woche extremst beschäftigt haben. So, und jetzt ist halt auch so klar, wie man es halt machen will, ja, oder wollte. Dann wurde aber Sam Altman auch öffentlich quasi aufgefordert, jetzt auch mal Stellung dazu zu beziehen. Und er hat natürlich einen ganz anderen Sprech genommen, weil der hat gesagt, das war von vornherein nie der Plan und das sollte auch eine Regierung nie machen, weil das wäre dann kein freier Markt mehr. Und Unternehmen, wenn die dann scheitern, dann wird es andere geben, die haben es halt besser gemacht, aber das gehört halt zum Kapitalismus dazu. Genau. Also der hat dann eine Kehrtwende gemacht.
Er hat da einen sehr langen Beitrag gepostet, nachdem David Sachs ist, ich glaube, der Krypto- und AI-Minister der Trump-Regierung, der hat auf X geschrieben, nein, wir werden nicht für OpenAI bürgen, wir werden das nicht finanzieren, weil wenn OpenAI versagt, dann gibt es noch andere US-Unternehmen, die diesen Platz einnehmen können. Und er hat dann auch geschrieben, David Sachs, die betroffenen CEOs, er hat jetzt nicht gesagt Sam Altman, aber er hat gesagt, die betroffenen CEOs mögen sich bitte dazu auch mal äußern und das klarstellen. Und dann hat Sam Altman einen riesigen Beitrag geschrieben, wo er natürlich erstmal erklärt hat, wie wichtig AI ist und was das für eine Riesenchance ist und dass man aber natürlich niemals wollte, dass das komplett aus dem Kontext gerissen wurde, dass die US-Regierung jetzt hier als Bürger stramm steht. Und was auch ganz witzig war, was da drin stand, er hat geschrieben, ja, man überlegt ja auch, und das ist ja auch ein Grund, weswegen man dann irgendwann so viel Umsatz machen würde, dass man GPUs weitervermieten möchte, dass man quasi selber ins Cloud-Geschäft gehen will und anderen Unternehmen den Zugang zu GPUs gibt. So. Und dann habe ich geguckt so und dann habe ich gefunden, Mark Zuckerberg hat genau dasselbe gesagt. So. Also, diese CEOs, Mark Zuckerberg und Sam Altman, jetzt im Speziellen, spezifisch, die erzählen uns, seit einem Jahr oder seit 2 Jahren fast, GPUs sind so knapp. Wir brauchen mehr GPUs, mehr GPUs, mehr GPUs. Wir nehmen alles, was wir kriegen können, damit wir AGI oder ASAI erschaffen. So, und jetzt sagen sie, ja, eigentlich haben wir ja genug GPUs, wir können die jetzt doch weiter vermieten. Also irgendwie passt das nicht zusammen, weil 2 Sätze vorher im selben Post hat Sam Altman auch noch geschrieben, dass man ja alle GPUs braucht.
Ja, genau das ist es. Er hat sich da an der Stelle schon widersprochen und das ist natürlich auch ein super bärisches Zeichen, also kann man so deuten. Ja,
er ist sehr, sehr unsouverän gerade.
Er ist super unsouverän. Ich habe das Gefühl, der ist richtig nervös wie so ein angeschossenes Reh. Und das zeigt natürlich auch, dass dieser Gedanke von Broadcom, CoreWeave, auch wenn CoreWeave nicht AI ist, ne, aber AMD, doch, Nvidia. Hattest du nicht letzte Woche gesagt, CoreWeave ist nicht AI?
Nein, Broadcom. Aber CoreWeave ist
Oder Cloudflare? Ja, du hast bei irgendwas gesagt.
Der Cloudflare ist
nicht AI. Dann war das so.
Aber CoreWeave ist ja der Cloud-Anbieter, der Nvidia GPUs kauft, zu einem guten Kurs kriegt, weil die eine Partnerschaft haben und dann an OpenAI weiter vermietet oder an andere. die sind jetzt auch ordentlich an der Börse eingesackt.
Ja,
die
voll.
Hatten ja dieses Jahr den IPO, haben einen 4x gemacht oder so und sind ordentlich eingesackt.
Ja klar, ist ja auch kein Wunder, weil der Großteil dachte immer, okay, also alle die Nerds im AI-Bereich und die CEO jetzt in dem Sprung, okay, Mark Zuckerberg als Nerd zu bezeichnen ist dumm, aber Sam Altman noch dabei. Die haben halt gesagt, GPU, also wir brauchen so viel Leistung wie irgendwie möglich. Und jetzt kommt halt raus, beide sagen, naja, wir haben jetzt so viel gekauft, wir wissen gar nicht, was wir damit machen, wir werden es halt weiter vermieten. Was am Ende eine Deflation in Anführungsstrichen hervorruft, weil wir wir haben mehr Angebot als wahrscheinlich Nachfrage. Was cool ist für alle Leute, die was mit KI machen, also wir beide werden davon profitieren, weil nämlich die Hostingkosten voraussichtlich in den nächsten Jahren sinken werden, weil wir mehr Angebot haben als Nachfrage. Das wäre natürlich super. Das heißt, der Kleine wird davon profitieren, die Börse natürlich bärisch reagieren, weil die halt sagen, alle unsere Ideen oder Versprechen, alle in Anführungsstrichen, jetzt nicht absolut gesprochen, in Bezug zu Anbietern von hier Hardware-Serverleistung, die brauchen wir gar nicht in der Masse.
Zudem, also erstmal, ich glaube, für AI-Unternehmen ist es was Positives. Weil als die Eisenbahn zum Massenmedium wurde, sind die Preise auch gesunken, aber es wurde immer mehr benutzt. Ja. Also es ist nicht so, dass AI-Unternehmen darunter leiden werden, glaube ich, außer du bist jetzt OpenAI. Du bist ja eigentlich als OpenAI jetzt gar kein AI-Unternehmen mehr, sondern Infrastrukturanbieter. Weil du dich ja so sehr mit Hard Assets, mit GPUs vollgetankt hast, das kann ein Problem für dich werden. Einmal das. Und es gab aber noch eine weitere Ebene in diesem ganzen Ding. Mhm. Weil es haben also Leute hochgerechnet. Und wenn jetzt wirklich OpenAI all diese GPUs bekommt und die anderen Firmen auch, dann ist es sehr wahrscheinlich gar nicht möglich, das zu betreiben, weil die USA nicht in der Lage sein wird, so viel Strom zu generieren bis dahin.
Ja.
Das ist die nächste Ebene.
Da gab's auch,
es gibt zu viele GPUs, die können nicht betrieben werden.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, weil da habe ich auch noch was zum NVIDIA-CEO, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall, bevor wir darauf eingehen, es gab so ein geiles Meme, was durch die Gegend gegangen ist, wo Sam Altman mit so einem verwirrten Blick und so einer Bomberjacke, glaube ich, irgendwie stand und gesagt hat, ich brauche nur noch 300 Trillionen, all euer Wasser und all euer Strom und dann habe ich AGI. Das hat so die Runde gemacht. Und das ist natürlich dadurch entstanden, weil man dann halt gesagt hat, naja, aber wie, also woher den Strom nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, also so. Das ging da so ein bisschen drauf ein. Und ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Hier der Nvidia-Chef und China, war das letzte Woche oder wann ist das passiert, Fabian?
Es ist letzte Woche passiert. Ich glaube, wir hatten das hier noch nicht mit drin.
Okay, aber, dann würde ich das kurz mit aufnehmen. Ja. Oder willst du erst noch was zu Strom sagen?
Ja, also im Strombereich ist, ich glaube, man kann sagen, im Chip-Bereich ist schon noch die USA überlegen. Also Nvidia ist halt da die Nummer 1 und Google kommt danach, würde ich sagen. Aber im Strombereich sind die Chinesen so weit voraus. Und das könnte im Long-Term, könnte das vielleicht sogar wichtiger sein. Weil die schaffen es da sehr, 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 sehr schnell neue Stromkapazitäten aufzubauen. Übrigens auch mit 80%, glaube ich, erneuerbar. Ja. Also die sind da technologisch sehr, sehr stark und da hat die USA keine Chance.
Also die sind halt nicht nur technologisch stark, die sind halt auch einfach vorausschauend schlau. Ja, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, weil jetzt heißt, also wird ja dann immer gerne zitiert, je nachdem, aus welcher Bubble man gucken möchte. Aber dann heißt es ja auch, China ist der Weltmarkt für erneuerbare Energie. Stimmt auch. Aber die sind nicht nur Weltmeister darin, erneuerbare Energie aufzubauen, vor allem mit Schwerpunkt Solar, sondern die bauen auch so viele Kernkraftwerke wie kein anderes Land auf der Welt, Kohlekraftwerke und Gas. Die bauen alles aus, weil die halt sagen,
wir brauchen einfach das Stromnetz.
Genau, die sagen halt, wir brauchen ein Stromnetz, das immer gesund ist, mit ein paar Backup-Lösungen, weil Strom ist die Zukunft und Strom, also ein günstiger Strompreis, führt zu einer starken Wirtschaft und macht uns quasi als globalen Player stark. Und deswegen bauen die in ganz China alles aus, was mit Energie zu tun hat, als gäbe es keinen Morgen.
Ich glaube, seit der Industrialisierung kannst du eigentlich fast 1:1 den BIP einer Nation und den Stromverbrauch gegenüberlegen.
Ja, ist so. Also kannst du, und du kannst sagen, hast du günstigen Strom, hast du ein reiches Land, hast du teuren Strom, hast du ein armes Land. Ist jetzt vereinfacht dargestellt, aber genau diese Korrelation gibt es. Und das erkennt, da muss man auch sagen, das ist das Coole irgendwie an China. oder das Faszinierende vielleicht, weil die es schaffen, anders als die klassischen demokratischen Nationen in Jahrzehnten zu denken. Und die planen halt weit voraus. Und die sagen, das wird jetzt anstrengend und wir müssen das jetzt durchleiden. Aber in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren geht es uns deutlich besser. Und diesen Sprung mit, es geht uns deutlich besser, da sind die jetzt angekommen, aber die arbeiten halt immer noch geisteskrank daran, dass es denen in 10 Jahren noch besser geht. Und dann in, weiß nicht, 20 Jahren noch besser. Also irgendwann wird es wahrscheinlich kippen, wenn es denen zu gut geht. Dann fangen die an, sich mit Moral zu zerlegen. Aber bis dahin sind die halt sehr darauf ausgerichtet, dass es allen im Land besser geht. Da werden jetzt nicht alle reich, aber es geht im Schnitt jetzt allen besser. Den Reichen geht es besser und die Ärmer werden besser. Also ne, jeder profitiert.
Genau. Da gibt es auch keinen Neid. Also zumindest wird das einem immer aus China heraus erzählt, es gibt keinen Neid, ja, weil jeder profitiert davon. Und ich bezweifle das, dass die irgendwann an so eine Wohlstandsverwahrlosung kommen, weil das einfach eine ganz andere Sichtweise ist, die da haben. Ich glaube, das kann sehr, sehr lange sehr gut funktionieren, aber es ist auch nun mal so, das System ist auch nicht perfekt.
Nein, weil natürlich nicht.
Da gibt es ja, es gibt ja diesen Pakt und die chinesische Regierung muss immer 5% eigentlich Wirtschaftswachstum liefern, sonst gibt es irgendwann wirklich Unruhe im Land. Und dann haben die auch mal so eine Scheiße gemacht, wie die haben eine ganze Geisterstadt gebaut, weil wie schaffst du Wirtschaftswachstum? Ja, indem du einfach Leute arbeiten lässt und eine Stadt baust. Da hast du automatisch ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Okay, jetzt gibt's da eine Geisterstadt, ist natürlich auch nicht perfekt. Aber insgesamt machen die das sehr gut. Und man würde ja sagen, China ist eigentlich ein politisch extremes Land.
Voll.
Lustigerweise fahren die aber eigentlich immer 2-, 3-, 4-gleisig. Also die sagen ja, wir setzen auf erneuerbare Energien, wir finden das auch wichtig. Aber anders als bei uns in Deutschland stellen die nicht Atomkraftwerke oder so ab, sondern die arbeiten auch für Atomkraftwerke mit Technologie. So, die haben jetzt 80% Erneuerbare, aber die sagen gar nicht, nein, 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 das andere ist ganz, ganz böse, das dürfen wir gar nicht mehr. Also die haben nicht dieses alles auf eine Karte setzen, was wir im Westen leider immer mehr sehen, immer mehr diese extremen Positionen. Und das scheint einfach ganz gut zu funktionieren, was China da macht, auch wenn das Land natürlich auch andere Probleme hat.
Ja.
Braucht man überhaupt nicht drüber reden. Man braucht das auch nicht verhandeln.
Ne? Ja.
Natürlich, 100%. Aber es funktioniert, wenn du es auf dem Papier siehst, einfach sehr, sehr gut, gerade wirtschaftlich. Und die haben halt diesen extremen Stromvorteil, der vielleicht im AI-Race jetzt auch nochmal wichtig werden könnte. Wenn wir schon bei China sind, können wir auch ganz kurz reinwerfen, es gibt ein neues Open-Source-Modell aus China, KimiK2 mit Thinking, und es ist in Benchmarks über den westlichen State-of-the-Art-Thinking-Modellen, und es outperformt für einen Preis, der halt einfach lächerlich ist. Ich weiß jetzt nicht genau die Tokenpreise, aber ich glaube unter 50 Dollar Cent pro Token zahlt so auch
für
die Thinking-Variante.
Ein Witz, ja.
Pro Million Token und ist einfach sehr beeindruckend. Was da natürlich jetzt wieder vermischt wurde, da wurde dann wahrscheinlich aus chinesischen Kreisen wieder die News verbreitet, ja, das Trainieren, das hat jetzt nur 4,5 Millionen US-Dollar gekostet. Das ist genau dasselbe, wie wir im Februar hatten mit DeepSeek, wo es dann hieß 5 Millionen US-Dollar. Nein, da ist alles andere exkludiert. Also erstmal, das ist ein Thinking Model und das basiert auf den Modellen davor. Und das Trainieren der Modelle davor, das wird nicht mit reingerechnet. Das ist genau dasselbe Problem wie bei DeepSeek damals und dann die Chips werden auch nicht mit eingerechnet. Aber dann wird wieder dieser Vergleich gefahren. Ja, das Trainieren hiervon hat jetzt 4,5 Millionen gekostet und GPT-5 Trainieren hat jetzt 20 Milliarden schon gekostet, was ja auch nicht stimmt.
Ja, es werden halt Äpfel mit Birnen verglichen, pro chinesischer Seite, weil man sie halt deutlich besser darstellt. Und irgendwie.
Aber die Leute fressen es wieder.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie geben das auch alle dann wieder blind so weiter, sodass dann alle so sagen: Boah, Wahnsinn, was Kimi da geleistet hat. Ist mit Sicherheit auch Wahnsinn. Ich habe das jetzt noch nicht getestet, Thinking Model. Aber es ist halt schade, dass das dann auch von den eigentlich erfahrenen AI-Influencern, würde ich jetzt mal sagen, das auch so stumpf halt weitergegeben wird. Und dann halt so gesagt wird: Boah, das waren nur 4,5 Millionen. Voll günstig, voll das krasse Model und Co. Aber es wird halt irgendwie, es werden halt Äpfel mit Birnen verglichen. Bei OpenAI rechnet man immer irgendwie gefühlt alles ein, auch Sachen, die es nicht gibt, keine Ahnung. Politisches Risiko wird damit reingerechnet, sage ich jetzt mal böse. Und bei den chinesischen Open-Source-Modellen, da sucht man, da guckt man quasi, was ist so die kleinste Einheit, die wir rechnen könnten, und dann nehmen wir das. Und dann stellst du das eine maximale Kostenstruktur gegenüber die minimalste und sagst, naja, guck mal, hier die minimal gerechnete, hier A plus B war viel günstiger als diese ewig lange Rechnung bei OpenAI. Das ist ein bisschen schade. Und ich habe gerade mal kurz geguckt, Fabian, bei OpenRouter zumindest, da liegt der Inputpreis bei 60 Dollar Cent und der Outputpreis bei 2,50 Dollar. Und du hast eine Catch-Funktion, also hier fortlaufen, Cash. Ja genau, Cash, ja. Danke, von 15 Dollar Cent.
Wie viel kostet das bei Kimi Direct?
Ja. Das Kimi Direct ist noch Moonshot AI, oder? Ja. Ja, das waren die Preise von Moonshot AI.
Okay.
Es gibt noch einen Turbo übrigens, also Moonshot AI Turbo, weil die wahrscheinlich dann einfach jetzt wieder, das war ja bei DeepSeek auch so ein großes Problem, weißt du, du hattest voll den günstigen Preis, aber keiner konnte es nutzen. Ja. So. Und Moonshot AI Turbo ist auch deutlich teurer, da liegt der Inputpreis bei 1,15 Dollar, der Outputpreis bei 8 Dollar und der Catch hier auch bei 15 Dollar Cent.
Es gibt nämlich ein Problem mit der API über OpenRouter gerade, mit dem Kimi K2 Thinking, das ist gestern auf X recht viral gegangen. Bei sehr langen Tasks, wo sehr viel nachgedacht werden muss, hat die OpenRouter AI ein Problem und kann die Anfragen nicht verarbeiten. Warum? Keine Ahnung, aber es scheint nicht zu funktionieren. Deswegen, wenn ihr das jetzt testen wollt mit wirklich komplexen Tasks, weil die Accuracy geht einfach enorm runter gerade über OpenRouter AI mit Kimi K2 Thinking. Bitte einmal direkt bei Kimi gucken, kimi.ai, und dann sollte es auch funktionieren. Ich warte so, ich bin gespannt, es kommt bestimmt jetzt bald auch von Grok einen Endpoint. Grok mit Q, das ist die, ich glaube, die entwickeln sogar eigene Chips. Ich weiß aber nicht, ob die schon einsetzen, aber die haben immer so die schnellsten Endpoints, kostet aber natürlich auch immer ein Premium. Anyway, lass uns mal ein bisschen tiefer in die Bubble gehen.
Ganz kurz, weil wir gerade bei China sind und ich gesagt habe, ich will hier von Nvidia noch mal kurz eine Sache wiedergeben. Der Nvidia-CEO, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, wie der heißt.
Jensen Huang.
Danke. Der gute Herr hat gesagt, okay, wir müssen jetzt in den USA ganz, 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 ganz doll aufpassen. Die Chinesen sind ganz böse und die sind kurz davor, uns im AI-Race oder im KI-Rennen abzuhängen und uns davon zu zischen und wir verlieren bald die Oberhand über die KI-Entwicklung. Und deswegen sollten wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen und wir sollten irgendwie in den USA mehr machen und noch weniger quasi ausliefern an China. Und das fand ich auf eine beeindruckende Weise kurios, weil wir von dem gleichen CEO reden, der vor, ich weiß nicht, 4 oder 5 Monaten noch gesagt hat, wir sollten dringend irgendwie die Handlungsbeziehungen verstärken, wir würden gerne mehr Chips nach China verkaufen, weil so schlimm ist das alles nicht und die brauchen ganz, ganz dringend einfach mal Chips, das wäre auch gut für unser Unternehmen und unsere Firma. Dann hieß es, nee, machen wir nicht. Und jetzt dreht sich so ein bisschen der Wind. Jetzt kommt halt dabei rum, naja, so langsam rennen wir vielleicht auf einen AI-Winter zu. Es gibt vielleicht eine kleine Bubble. Nvidia ist jetzt nicht mehr so das Non-Plus-Ultra-Unternehmen und steht eher so ein bisschen auf der Kippe, bald ausverkauft zu werden, ein Stück weit. Und dann stellt er sich halt hin und sagt, die Chinesen sind ganz gefährlich, da müssen wir sofort politisch agieren.
Also da gibt es zwei interessante Sachen dran. Erstmal, das kam fast zeitgleich mit OpenAIs Forderung, dass die USA jetzt bitte mal die Schulden bezahlen sollen. Ja. Ist ja auch klar, vielleicht hat man sich da sogar abgesprochen, weil Nvidia weiß auch, wenn jetzt OpenAI die Schulden nicht bei mir bezahlen kann, dann haben wir aber auch ein Problem.
Ja.
Erstmal das und dann, ich glaube, 1 oder 2 Tage nach Jensen Huangs Aussage kam von der US-Regierung offizielles Statement, ihr dürft jetzt gar nicht mehr nach China verkaufen. Also auch die, also ich weiß nicht, ob alte Chips vielleicht noch, aber als Trump mit Xi Jinping in China war, das ist ja noch nicht lange her, ich glaube 1 oder 2 Wochen, da hat Jensen Huang, es ist nämlich nicht 4, 5 Monate her, sondern 1, 2 Wochen, Alex, so. Da hat Jensen Huang die ganze okay. Zeit Lobbyarbeit betrieben und bei Trump gesagt, bitte, bitte macht das. Bitte, ich möchte meine Chips dahin verkaufen, die neuen Blackwell-Chips, bitte, bitte, bitte. So. Und Trump war eigentlich schon so weit zu sagen, ja, okay, wir machen das, aber dann hat irgendein Berater von Trump, hat Trump gesagt, das ist ein nationales Sicherheitsrisiko. Deswegen hat Trump das nicht gemacht. Und dann wurde eigentlich, Medienberichten zufolge, ich glaube WSJ, erst vereinbart, dass Nvidia aber eine schwächere Version der Blackwell-Chips nach China verkaufen darf. So. Und dann haben wir dieses Statement von Jensen Huang bekommen und ich dachte erst so, ja, aber du darfst ja eigentlich die schwächeren Chips, darfst du ja jetzt von China verkaufen. Aber ein, zwei Tage später kam ja dann das offizielle Statement, nee, darfst du nicht mehr. So, das heißt, er hat das einfach gesagt, weil er wusste schon, ey, ich darf jetzt nicht mehr nach China verkaufen, meine Blackwell Chips, auch eine abgespeckte Version nicht. Das heißt, ich muss mehr in den USA verkaufen. Deswegen sage ich jetzt, China ist ganz, ganz böse. Und die haben eine Chance, uns hier richtig zu schaden. Und ja, sowieso Sicherheitsrisiko hat unser Präsident ja jetzt auch gesagt. Deswegen bitte, bitte, bitte kauft alle noch mehr Chips bei mir aus den USA. Bitte nehmt ihr jetzt alle diese Chips, weil ich muss ja trotzdem weiterverkaufen. Das ist einfach die Intention dahinter. Er hat jetzt gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich komme nicht gegen die Trump-Regierung an. Ich kann meine Chips nicht mehr nach China verkaufen. Deswegen muss jetzt ein OpenAI statt für 1,5 Trillionen, am besten für 15 Trillionen bei mir Chips kaufen und am besten zahlt das der Staat auch noch. Das ist, glaube ich, das Motiv dahinter.
Ja, vor allem Letzteres. Also da, finde ich, konnte man auch schon sehr gut sehen, dass die sich gegenseitig so ein bisschen den Ball zu spielen, machen die ja schon länger, die großen CEOs, dass sie sich gegenseitig den Ball zu spielen. Und in dem Fall auch, das war so vielleicht die Vorlage, den Elfmeter, also den Ball auf den Elfmeterpunkt zu legen für Sam Altman und OpenAI. Nur ist dann halt, weiß nicht, Trump um die Ecke gekommen und hat den Ball zerstochen und hat gesagt, nicht mit mir. Also blöde Metapher fällt mir gerade auf. Aber da kam schon so ein bisschen der Eindruck auch auf, was du ja gerade gesagt hast, dass das vielleicht auch wirklich so eine kleine abgesprochene Zusammenarbeit mit OpenAI war, in der Hoffnung, dass der Staat halt mit einspringt. Was ich übrigens gut finde, dass er das nicht macht, weil wir reden halt von dem Steuergeld der amerikanischen Bevölkerung und die sind auf gar keinen Fall dafür verantwortlich, dass OpenAI und Sam Altman Milliarden-Deals machen oder Billionen-Deals, wo er selber nicht weiß, wie er die zahlen soll, um dann halt zu sagen, jetzt holen wir uns den Steuerzahler und holen uns Geld, was uns eigentlich nicht zusteht. Also finde ich gut, dass das nicht gemacht wird.
Wollen wir hoffen, dass es nicht gemacht wird.
Ja.
Eine Sache sagen ist was anderes als eine Sache machen.
Ja, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Quasi genau das, ja.
So, und was ist gestern passiert? Gestern hat Michael Burry, die Legende himself, wieder was auf X gepostet. Und zwar hat er offengelegt, was eigentlich auch jeder wusste, nur wir haben das alle so ein bisschen verdrängt, weil auch wir, Alex, wir brauchten auch erstmal Leute, die uns den Spiegel vorhalten, damit wir sehen, was für eine Kacke einfach abgeht. Und es ist so, die an der Börse gelisteten Unternehmen, wie zum Beispiel Meta, die kaufen ja bei Nvidia ganz, ganz viele Chips ein, so. Aber die kaufen jetzt die Chips kaufen die und die legen das aber auf ihre Bilanz für die nächsten 4-5 Jahre.
Ja, stimmt.
So. Aber der Chip, der ist vielleicht 2 Jahre im Einsatz, dann ist der veraltet. Das heißt, die haben in 4-5 Jahren etwas auf der Bilanz, was schon seit 2 Jahren nicht mehr eingesetzt werden kann. Einfach damit die jetzt nicht diese enormen Ausgaben haben. Das ist zum einen die Sache. Zum anderen, das kommt jetzt nicht von Michael Burry, aber ich glaube, das wird er vielleicht am 25. November noch mit droppen, weil er hat gesagt, am 25. November gibt es mehr Informationen. Bei Meta wurde jetzt offengelegt und auch bei XAI, dass es sogenannte Special Purpose Vehicles gibt. Weißt du, was das ist?
Nee.
Ein Special Purpose Vehicle ist eine Firma, die gegründet wird, einzig zu dem Zweck, eine bestimmte Sache zu verfolgen. Zum Beispiel jetzt ein Datacenter-Bau. Warum macht man das? Über diese SPV, Special Purpose Vehicle, kannst du Ausgaben von deiner Bilanz auslagern. Und das macht Meta wohl im großen Stil. Es wird jetzt bis jetzt von 30 Milliarden berichtet, aber man kann gar nicht wissen, es könnte auch viel mehr sein. Das heißt, Meta hat eine SPV gegründet und über diese SPV lassen die mutmaßlich über Schattenbanken Datacenter finanzieren. Aber in den Meta-Bilanzen siehst du diese Ausgaben nicht, weil das ist ja nicht von Meta, sondern über dieses Special Purpose Vehicle. So, und warum mutmaßlich über Schattenbanken? Normale Banken können sowas eigentlich gar nicht finanzieren. Nach 2008, nach dem Finanzcrash, gab es zum Glück eine Bankenreform, dass du halt nicht mehr jedem Deppen einen Kredit geben darfst. Ne? Weil damals ist es halt zusammengekracht, die Housing Bubble, weil jeder hat einen Kredit bekommen. Heute musst du Sicherheiten und Eigenkapital mit hinterlegen. Aber Meta will mutmaßlich das nicht auf der Bilanz haben und baut in dieser SPV ohne großes Eigenkapital, vielleicht kleines Eigenkapital, was man in den Bilanzen auch sieht, ohne einen Zweck zugeordnet, aber ohne großes Eigenkapital und lässt es über Schattenbanken finanzieren. So. Aber man sieht es in der Meta-Bilanz nicht. XAI macht das wohl auch. Und wir können gar nicht wissen, ob OpenAI und Co. das nicht auch machen.
Unwahrscheinlich, dass sie es nicht machen. Und also die Kurzfassung ist, sie frisieren so ein bisschen ihre Bilanzzahlen.
Ganz genau, ja. Formal ist es legal.
Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem, frisieren sie ihre Zahlen besser, als sie sind oder mutmaßlich sind. Ist ja, ne, müssen wir auch vielleicht dazu sagen. Und wer weiß, also ne, Michael Burry hat ja gesagt, am 25.11., also nochmal für alle, das war der, also guckt The Big Short, muss ich auch noch machen. Fabian nervt mich damit schon jeden Tag, dass ich das noch gucken muss. Aber den kann man nicht streamen, den muss man sich leihen oder kaufen. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht, da bin ich Schwabe. Long story short, das war ja der, der damals die erste Bubble ja schon vorausgesehen hat und rechtzeitig ja die Housing Bubble und sich rechtzeitig die Tulpenmanie hat er vorausgesehen. Nein, er hat die Housing Bubble vorausgesehen und hat sich da ja gut eingedeckt und hat er ja gegengewettet und hat ja also recht behalten, ne? Und er ist jetzt ja auch der, der sagt, wir haben eine riesige KI-Bubble. Und was aber sehr angenehm ist, er sagt das nicht einfach, sondern er hat auch unheimlich viele schlaue Gedanken und Belege, die er ja auch vorlegt. Und die nächsten kommen jetzt halt in 2 Wochen, also ziemlich genau 2 Wochen am 25.11. Und da bin ich gespannt, was er noch raushaut. Aber vielleicht hat er da auch noch weitergehende Informationen.
Er macht es natürlich auch, damit die Bubble jetzt mal
platzt. Ja klar, weil er da auch gut platziert ist.
Genau, weil je länger er spielt, desto mehr Prämien muss er zahlen. Und er hat 2008, also er hat, ich glaube Ende 2005 oder Anfang 2006, hat er ja schon begonnen, die CDS-Position aufzubauen. Also er hat damit 2 Jahre Premium bezahlt. Und das will er natürlich jetzt nicht machen. Also es ist natürlich in seinem Interesse, da jetzt bärisch zu sein. Aber er hat halt trotzdem, in der Sache hat er, denke ich mal, recht. Und ja, das wird jetzt interessant, wie das weitergeht, was da am 25. November noch von seiner Seite kommt. Er spielt das gerade sehr, sehr schlau. Und generell, die Stimmung im Markt ist, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Heute kam die Nachricht neu, Masasan, Softbank, hat die komplette Nvidia-Position verkauft für über 5 Milliarden Dollar.
5,8, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie sowas. Und hat dazu noch ein Statement gegeben, weil er gefragt wurde nach AI-Bubble. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Bubble ist. Vielleicht ist es eine Bubble. Und ganz interessant, er hat natürlich gesagt, wie alle argumentieren, AI hat wirklich einen Nutzen und so.
Hat es auch.
Bin ich ja dabei. Ja. Hat aber nichts mit der Finanzbubble zu tun. Und er hat dann noch gesagt, ja, die Internet-Bubble, die Dotcom-Bubble damals, war das denn überhaupt eine Bubble? Weil am Ende standen die Aktien ja dann doch irgendwann wieder höher. Das ist natürlich jetzt ein Argument. Natürlich war das damals ein Bubble, weil es war einfach aufgeblasen und 100% spätere Internetunternehmen hatten natürlich ihren Wert. Und das ist genau dasselbe bei AI. Ich würde niemals sagen, AI hat keinen Nutzen oder AI ist, die Erwartungen sind zu groß. Kurzfristig wahrscheinlich schon, sind die Erwartungen zu groß, aber es geht gerade, das ist Financial Engineering. Also was wir hier gerade sehen, ist einfach, sorry, aber es ist einfach eine Straftat, was die machen. Die tun sich das Geld hin und her schieben und blasen einfach ihre Bewertungen auf, in der Hoffnung, ja, wahrscheinlich da kurzfristig jetzt Gains rauszuziehen. Ich weiß auch nicht, wie die sich das langfristig vorstellen. Aber es ist halt Financial Engineering. Und es hat nichts mit der Grundsubstanz von AI zu tun. Und AI wird daran nicht sterben. Es wird die Entwicklung mit Sicherheit ein bisschen ausbremsen erstmal. Aber die Pille muss man jetzt schlucken. Und das Internet hat sich nach der Dotcom-Bubble auch gesund entwickelt. Und genauso sehe ich das bei AI auch. Aber diese Bubble gibt es.
Ja, und ich finde natürlich, der Vergleich hinkt so ein bisschen, also zu sagen, naja, andere Unternehmen haben sich ja wieder erholt. Ja, ist richtig, aber es gibt halt auch 1000 Unternehmen, die gestorben sind oder sich nicht erholt haben. Mein Highlight war jetzt die Tage hier Bank of America. Ist ja beim letzten, ich glaube, es war Bank of America.
Ja, das war aber Housing Bubble.
Ja, ja, ist aber trotzdem wollte ich kurz darauf eingehen, dann war Housing Bubble, hat sich halt, also ist übelst abgerauscht bis ins Nirvana. Und hat sich jetzt quasi nach, ich glaube, 19 Jahren gerade wieder erholt, ist quasi gerade wieder auf demselben Wert wie vorher. Also wie zur Housing-Bubble, wird wahrscheinlich dann jetzt wieder auch ein bisschen abrauschen. Es werden alle leiden, wenn die KI-Bubble platzt, da gehe ich fest
davon. Stell dir mal vor, die sind jetzt so richtig eingedeckt mit Data-Center-Deals und dann implodiert das. Und dann haben die das nochmal so.
Ja, also unabhängig davon muss man mal sagen, weil viele ja auch gesagt haben, ja, guck mal, der gleiche Wert wie vor 19 Jahren so. Also mitnichten, weil man hat auf 19 Jahre gerechnet schon die eine oder andere Inflation, die man betrachten sollte. Und die sind quasi nach 19 Jahren auf denselben Wert gekommen, aber nicht inflationsbereinigt. Also die haben sich nach 19 Jahren auf dem Papier sozusagen noch nicht erholt und rutschen jetzt in die nächste Krise, in die nächste Bubble. Vielleicht gehen die als große Gewinner hervor, vielleicht haben die super viele Short-Positionen, who knows, aber aktuell haben sie sich nicht mal erholt und rutschen jetzt in die nächste Krise.
Ist eigentlich schon beeindruckend, zeigt vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei anderen Banken so ist, aber ich glaube, die Deutsche Bank oder so, sind die wieder auf den Hoch von damals?
Weiß ich nicht,
habe ich nicht geguckt. Ich weiß es nicht, aber zeigt eigentlich schon, wie gut damals die Banken Geld verdient haben durch diesen Betrug am Ende.
Ja.
Also durch die Kreditvergaben damals, die halt einfach rausgegeben wurde mit diesen, wie hieß das Produkt noch? Mortgage-Backed Security irgendwas. Also, ja. Übrigens, da auch ganz interessant, jetzt nicht im Privathaussektor, aber bei Unternehmen ist gerade die Hypothekenverzug ist bei über 11% so hoch wie noch nie.
Ja.
Höher als damals 2008. Also es sieht auch so aus, als ob die Wirtschaft, ich sehe das als Wirtschaftsindikator, als ob der Wirtschaft generell in den USA es einfach nicht gut geht. Und das ist ja das, was wir ja auch schon seit Wochen sagen. Die USA ist in der Rezession. Und wenn über 11% der Firmen ihre Mieten nicht bezahlen können und im Rückstand sind, dann spricht das schon sehr dafür, dass da irgendwas im Haken ist.
Ja, ja, voll. Also ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich bin, und deswegen reden wir auch so viel drüber, schon der festen Überzeugung, wir sind bei einer KI-Bubble. Die Frage ist halt, wann sie platzt und welche Auswirkungen das dann hat. Das ist so ein bisschen in die Zukunft schauen, who knows. Es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben, aber die Verlierer sind, also im Kern wird, glaube ich, erstmal alles verlieren. Das glaube ich schon. Die Frage ist nur, welche erholen sich relativ schnell wieder oder fangen sich gut und welche rauschen halt ganz ab. Ne? Also das wird eine spannende Sache. Wir werden es sehen.
Ja, vielleicht gewinnen werden so konservative Aktien wahrscheinlich. Das ist ja immer eine Krise. Das ist ja, hat ja der Michael Burry auch Long-Position. Einen konservativen Pharma. Also halt was immer gebraucht wird.
Ne? Ja, als nächstes wahrscheinlich Sicherheit, also Waffen. wenn dann jetzt die, oh Gott, das klingt sehr zynisch. Aber wenn jetzt die Bubble abrauscht und die Leute können ihre Rechnung nicht bezahlen, können nicht einkaufen gehen, können nicht essen, dann wäre vielleicht so eine gut positionierte Waffenaktie das für eine Long-Position, über die man nachdenken könnte. Spaß beiseite, bin ich kein Freund von, habe ich nicht im Portfolio, aber es sollte ein Witz sein.
Das Ding ist, ich glaube, die Bubble ist für die Normalbevölkerung weniger schädlich wie 2008, weil 2008 waren einfach direkt Menschen davon betroffen, die dann ihr Haus verloren haben. Enorm.
Ja, das stimmt.
Ganz, ganz viel, weil das war ja damals, 2008 war es so, die haben sich ja immer refinanziert. Die konnten sich immer refinanzieren und die hatten irgendwann tausende Kredite. So hat das ja damals funktioniert und dafür hatten die jetzt das Traum von Haus. Übrigens ganz lustig jetzt in diesem Kontext. Donald Trump hat jetzt angekündigt, man möchte jetzt 50-jährige Hypotheken anbieten, damit sich jeder wieder ein Haus leisten kann. Und wenn du so für 500.000 ein Haus kaufst, zahlst du dann so 700.000 an Zinsen.
Nur an Zinsen, ja. Also das darf nicht getilgt. Also das
1 Million statt 500.000.
Ja, ja, aber Leute werden es nehmen, die 50-jährige Zins. Struktur. Aber wo wir,
also,
ich habe noch eine Sache zu Donald Trump.
Das führt, ganz kurz, das führt aber dann auch wieder zu einer Bubble.
Ja, natürlich.
Also, ist echt schlimm, aber was ich sagen wollte, ich glaube substanziell, das Platzen der Bubble ist nicht das große Problem für die Bevölkerung, weil nicht jeder ist in Aktien investiert. Und das ist nicht so das Problem. Aber das, was wir jetzt schon, das ist auch das, was ich immer zu dir sage, ich glaube nicht, dass wir jetzt groß wirtschaftlich noch viel größere Schäden haben werden, weil die Wirtschaft ist eh schon am Arsch. Vielleicht in den USA noch mal mehr, weil man das ja jetzt so ein bisschen kaschiert und die US-Regierung wird einfach immer mehr unter Druck geraten. Und mal gucken, was es dann für Gegenmaßnahmen gibt.
Ja, voll. Also
wird man sehen.
Alles richtig, alles berechtigt. Was ich noch glaube, Glaubenssatz kann ich jetzt nicht groß belegen, aber wir werden, glaube ich, noch eine deutlich stärkere Inflation erleben im Rahmen dieser ganzen Krisengeschichte, weil man damit irgendwie so ein bisschen versucht, die Schuldenlast zu senken. Ja, also wenn man einfach das Geld entwertet, dann sind die Schulden der Vergangenheit auch nicht mehr so schlimm. Und eine Sache noch, Thema Trump, was ja auch erst kurz bullisch war und jetzt wahrscheinlich wieder bärisch. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, jeder kriegt jetzt eine 2.000 Dollar Zolldividende.
Nicht jeder. High-Income-People nicht, also nur die
armen Leute. Ja, gut. Also fast alle in den USA. Also er hat auf jeden Fall ausgerufen, es ist Zeit für eine $2,000 Dividende von den ganzen Zolleinnahmen, die er jetzt bekommen hat. Parallel hat aber, glaube ich, ist das der Supreme Court oder so? Ich kenne mich da jetzt nicht so.
Ja, genau. Aus. Der Supreme Court, das ist das oberste Gericht in den USA.
Die haben gesagt, vielleicht sind die ganzen Zollsachen gar nicht rechtens gewesen und wir müssen die wieder zurückzahlen, die Zölle. Und das wirkte so ein bisschen, als hätte man versucht, den Supreme Court so ein bisschen zu beeinflussen, weil man halt sagt, hier passt mal auf, ich möchte das Geld ja an die Bevölkerung verschenken, also macht jetzt mal hier keinen Scheiß. Die Tendenz ist ein bisschen anders und das ist natürlich dann auch ein riesiges Problem, wenn jetzt das hochverschuldete Land USA jetzt zusätzlich noch wieder Sachen zurückzahlen muss, dann haben wir vielleicht wieder den Shutdown. Das war ja auch übrigens der längste, ich glaube, der wurde jetzt aufgehoben, ne? Aber es war ja auch der längste Shutdown.
Noch nicht. Also man ist sich am Einigen, also Polymarket, für mich der Zukunftsprediktor, geht davon aus, dass er Donnerstag endet, aber er ist noch nicht zu Ende.
Ja, okay. Also ne, das ist ja auch noch so ein Ding, wie das ist der längste Shutdown, den Amerika je gesehen hat. Also all in all sieht nicht ganz so rosig aus.
Ja, der Supreme Court, auch wieder laut Polymarket, ich glaube 80 oder 90% wird der Supreme Court entscheiden, dass die USA die Zölle, dass die illegal sind, dass Trump die nicht hätte auferlegen dürfen. Dann steht noch im Raum, muss er das dann auch wieder zurückbezahlen? Das wäre der Worst Case. Da ist die Wahrscheinlichkeit so ein Drittel. Was Trump jetzt geschrieben hat, also erstmal, es war recht offensichtlich, diese Dividende, diese Tariff-Dividend, die Zolldividende, die ist halt ein Instrument von ihnen, um die Bevölkerung mit reinzuholen, sodass die Bevölkerung auch sagt, ja, diese Zölle, die sind gut. Ganz einfach. Und damit er, wenn jetzt der Supreme Court sagt, nein, die Zölle, die sind böse und die dürfen jetzt nicht weitergemacht werden, dann hat er einfach aus Propagandasicht hat er ein Instrument, um zu sagen, der böse Supreme Court, um weiter den Supreme Court zu instabilisieren.
Ja.
Einmal das, aber jetzt hat er, ich glaube, er kriegt jetzt wirklich ein bisschen Panik, weil heute hat er jetzt geschrieben, wenn der Supreme Court so entscheidet und das illegal ist, dann wird das einen Schaden auf die USA haben in Höhe von 3 Trillion US-Dollar.
So. Also doppelte Schuldenmenge von OpenAI.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt schreibt, um wirklich so den Supreme Court zu signalisieren, bitte, bitte macht es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die 3 Trillion er sich ausdenkt oder ob das wirklich so ist.
Weiß man bei
ihm. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Markt darauf richtig, richtig rot reagieren wird heute.
Ja, ist ja, ne? Pre-Market ist ja rot und auch deutlich. Ich glaube, CoreWeave, was du mir geschickt hast, waren fast 10% im Minus vorbörslich.
Ja, die sind aber auch sehr volatil, aber ja.
Ja, trotzdem, ne? Für eine Aktie vorbörslich 10% im Minus ist schon ein charmanter Start.
Nvidia war auch 2% knapp schon unten.
Ja. Also wir beide werden es in 2,5 Stunden sehen. Alle anderen, wenn die den Podcast hören, also wenn ihr den gehört habt, wisst ihr schon, was Phase war. Weil der geht ja erst, Fabian, ne, am Donnerstag, also nur schon mal zur Erinnerung, genau. Heute ist Dienstag und der geht erst am Donnerstag live. Und ja, also es ist super spannend. Ich weiß, es war jetzt auch super viel Finanzkram, also zweite Folge auch, es wird auch wieder mehr KI klassisch werden. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal so eine Folge wie bei Aleph Alpha machen, wo wir uns auf eine Sache fokussieren und da einfach nur eine Stunde drüber reden. Aber es ist was uns gerade sehr beschäftigt und alle, die was mit KI machen, die beschäftigt das natürlich auch, weil das ist das Thema im Moment, was man vielleicht nochmal kurz, oder was, boah, wie viel Zeit haben wir denn noch? Komm, ich möchte eine Sache jetzt noch kurz anreißen, fällt mir gerade auf. Das ist nämlich ein Preview von Nano Banana 2, also das Image Model von Google DeepMind. Oder zu Gemini. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast heute, Fabian. Ich glaube, es kam erst heute. Da hatte man auf einen Zettel was geschrieben, hat den quasi zerrissen und verkehrt herum und verteilt fotografiert und hat Nano Banana gebeten, die Zettel wieder zusammenzusetzen. Und 1A geschafft. Und das ist schon, da kommen coole Sachen auf uns zu. Also Nano Banana, der Preview sieht jetzt schon mal sehr beeindruckend aus, aber es ist auch immer nur der Preview. Ich fand Nano Banana nicht so geil, wie es dann zwischendurch immer gelobt wurde. Aber worauf ich hinaus möchte, wir werden auch wieder demnächst über Nano Banana reden. Es wird Gemini 3 noch kommen. Wir werden noch mal Erfahrungsberichte haben, weil wir auch gerade mit ein paar anderen Sachen noch mal experimentieren. Wir werden bald auch noch mal über iUni, also über die Beta reden, die jetzt auch schon in den Endlöchern sozusagen ist, weil wir den Launch ja auch vorbereiten. Also wir werden auch wieder mehr zu KI zurückkommen.
Also ich finde Nano-Banana ziemlich gut. Ich glaube, du bist sehr verwöhnt. Aber also ich habe es jetzt ja auch mal ChatGPT vorgezogen und erstmal ist es so viel schneller.
Ja,
also da zahlen sich einfach die Google TPUs, glaube ich, aus.
Ja.
Und Nvidia kann sein direkt behalten. Und es ist, also ich finde es ziemlich gut.
Der Prompt-Follow ist einfach nicht so geil.
Ja,
ja,
ja, da ist ChatGPT halt einfach die
richtig
unangefochtene Nummer 1.
ChatGPT kann aus Scheiße Gold machen und das kann NanoBanana nicht. Ja, die Ergebnisse sind beeindruckend, aber auch nur, wenn du dir Zeit nimmst, die Prompt zu machen. Und für man liegt mal auf der Couch und tippt am Handy 3 nicht korrekte Sätze mit ganz vielen Rechtschreibfehlern kurz mal in die AI rein. Das darin ist NanoBanana nicht gut.
Ja, ich glaube nicht NanoBanana ist schuld, sondern das System dahinter.
Ja.
OpenAI rewritet die Prompt ja auch und das System scheint einfach besser zu funktionieren. Ja. Aber ja, anyway, also ja, weiter bullish auf AI, auf jeden Fall, von der Technologie sehr überzeugt. Bearish auf den aktuellen Markt, auf das aktuelle Finanzsystem, auf die Blase und auf vielleicht auch echt bearish so ein bisschen auf GPUs.
Ja. Ja. Es bleibt spannend.
Zumindest zur aktuellen Bewertung. Ja.
Ja, lasst euch nicht ärgern. Gut. Wir hören uns nächste Woche. Und ich wünsche euch noch, also ich wünsche an dem kleinen Freitag schon mal einen charmanten Start ins Wochenende. Wie Fabian das jetzt handhabt, weiß ich noch nicht.
Wie meinst du das? Wir haben nur erst Dienstag.
Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.
Bye.
Ja, yeah, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch. Bis bald auf dem Kanapee.